Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Schwer zu sagen, der Podcast über weit verbreitete Erfahrungen, die schwer zu sagen sind. Mein Name ist Käthe. Heute spreche ich mit Holly. Sie ist 38 Jahre alt, Psychotherapeutin. Sie war noch nie in ihrem Leben intim und hatte noch nie eine partnerschaftliche Beziehung. Sie erzählt mir heute, woran das liegt und wie sie damit umgeht.
Im Grunde fühle ich sehr, sehr viel Einsamkeit in sehr, sehr vielen Momenten. Ich kann ganz viele Wörter in dem Bereich nicht aussprechen.
Das heißt, du kannst sie, ich muss sie jetzt natürlich sagen, du bist im falschen Podcast. Ja.
Bezogen auf das Partnerschaftsthema habe ich jetzt schon einiges an Arbeit investiert. Ich merke, dass es in kleinen Schritten vorangeht.
Genau, es geht voran. Aber es ist nicht einfach für Holly. Außerdem sprechen wir über die Tatsache, dass sie Psychotherapeutin ist und noch nie eine Beziehung hatte. Das überrascht vielleicht im ersten Moment am meisten, denn gerade Therapeuten sagt man ja, zumindest im landläufigen Sinne, besondere Beziehungsfähigkeiten nach. Und es wird noch überraschender. Sie ist Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin. Ja, ich sehe es in euren Köpfen. Wie kann sie Menschen in dem Alter begleiten, ohne selbst jemals in einer partnerschaftlichen Beziehung gewesen zu sein? Das geht. Besonders gut sogar, wie wir erfahren werden. Und sie redet über schlimme Erlebnisse, die auch ursächlich dafür sind, dass sie sich noch nie gebunden hat. Denn es fehlt nicht an Angeboten. Diese Folge ist trotz des Themas keine ausschließlich bedrückende Folge, denn Holly ist einer der lebenslustigsten Menschen, die mir persönlich begegnet sind. Sie ist nur etwas aufgeregt am Anfang, aber das überwinden wir gemeinsam schnell. So. Jetzt hörst du mich wahrscheinlich, ne?
Ja.
Yeah. Bist du bequem?
Nein!
Ich bin der Entspannung in der Anspannung.
Liebe Holly, ganz herzlich willkommen bei Schwer zu sagen. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Für mich ist das heute eine ganz besondere Folge. Wir sprechen heute darüber, dass du 38 Jahre alt bist und noch keine Beziehung hattest. Und das Besondere daran ist, dass du Betroffene und Expertin in einem bist. Und ich finde unfassbar mutig, dass du heute mit mir darüber redest. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fühle mich heute übergriffiger als bei jedem anderen Gespräch, das ich bisher geführt habe, weil ich so Angst habe, deine Komfortzone zu übertreten.
Das wirst du machen.
Du lebst in einer kleinen Stadt in Bayern. Mhm. Und arbeitest da als Kinder- und Jugendtherapeutin, habe ich das richtig gesagt? Kinder- und Jugendlichen
Psychotherapeutin.
Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin.
Ganz genau. Mhm.
Und ich muss dir ehrlich sagen, du bist hier eben in den Raum reingekommen, in mein kleines Podcast-Studio und du bist so lebendig und du bist eine sehr attraktive Frau und du strahlst, du hast eine wahnsinnige Präsenz und füllst den Raum irgendwie mit Leben, wenn du hier reinkommst. Es ist, und das ist wahrscheinlich ein Klassiker, den ich jetzt sage, den du schon tausendmal gehört hast, schwer nachzuvollziehen, dass du mit 38 Jahren noch keine Beziehung hattest, eine Frau wie du.
Ich glaube, dass es im ersten Moment schwer nachzuvollziehen ist, wenn man es von außen betrachtet. Ich glaube, wenn man die inneren Prozesse kennt und sich klar macht, dass es von mir eine sehr bewusste Entscheidung ist, bewusst, unbewusst, zwar gesteuert, aber ungesund gesteuert, würde ich sagen, dann macht es wieder Sinn. Also es liegt nicht daran, dass das Interesse der Männer fehlt, sondern es liegt daran, dass ich das Interesse der Männer nicht zulasse.
Interessant. Kannst du uns einmal erzählen, warum du heute darüber reden möchtest?
Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema. Und ich habe die Idee, wenn ich für mich selber klar habe, es ist nichts, wofür ich mich schämen muss, dann werde ich das auch nach außen so repräsentieren können. Denn es wird zahlreiche Momente geben, wo ich in einer eventuellen Partnerschaft immer wieder werde sagen müssen, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Erfahrung. Ich bin ganz neu in diesem Game, auch wenn ich 38 bin. Und in dem Moment, wo ich jetzt hier sitze und sage, es ist okay, dass ich diese Erfahrung nicht habe, kann ich es auch nach außen darstellen. Und ich glaube, es ist ein unverzichtbarer Schritt.
Ich würde natürlich gerne wissen, wie kam das? Aber als erstes muss ich dich fragen, wie gehst du damit um, dass du als Therapeutin tätig bist mit Jugendlichen, die sich mit diesem Thema sehr beschäftigen und selber noch keine Beziehung hattest.
Auch das war ein Grund für mich, warum ich das Thema unbedingt angehen wollte. Ich mache zunehmend kleine Schritte in Richtung Partnerschaft und habe eigentlich im Rahmen meiner Ausbildung festgestellt, dass es notwendig wird, daran zu arbeiten, weil ich den Beruf sonst nicht mit der Verantwortung machen kann und den moralisch-ethischen Ansprüchen, die ich vertrete, wie ich mir das wünsche. Und ja, ich begegne vielen inneren Konflikten bei der Arbeit, weil ich mit vielen Jugendlichen arbeite, die entwicklungsbedingt genau sich in diesen Phasen befinden, in denen man die eigene Sexualität entdeckt, in denen man Interesse an einem anderen Geschlecht entwickelt oder auch an dem gleichen Geschlecht, auf jeden Fall auf romantischer Ebene. Und die berichten Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Und die fragen mich Dinge, die ich nicht beantworten kann, weil mir einfach ein riesiger Wissensumfang fehlt.
Wie löst du diese Situation?
Ich merke, dass ich einen hohen Druck habe, unbedingt super performen zu müssen. Und da bin ich von weggegangen, weil ich auch in meiner Ausbildung gemerkt habe, dass es vor allem Menschen betrifft, vor allem Jugendliche betrifft, die Unsicherheiten haben, die darüber sprechen, die das Ganze zum Thema machen, die sowieso im Freundeskreis darüber sprechen, für die das eine völlig normale Sache ist, die bringen das nicht in die Therapie rein. Die Menschen bringen das in die Therapie rein, die da hohe Unsicherheiten mit haben. Und da habe ich festgestellt, es ist sogar total förderlich.
Weil du sie gut verstehst.
Weil ich sie verstehe, ja, das gebe ich aber nicht preis. Das gebe ich auch gezielt nicht preis. Es ist förderlich, weil ich nicht so weit weg von ihnen bin.
Ja, genau, das meine ich. Das würdest du natürlich nicht sagen. Mir geht's wie dir und ich hatte auch noch nie eine Beziehung. Würdest du ja auch nicht sagen.
Genau, das. Man könnte das machen. Man könnte das da selbst offenbarend mit umgehen. Mhm. Ich habe die Idee, dass gerade Jugendliche viel Orientierung suchen. Die sind sehr in der Autonomiestrebung, sehr in der Orientierungssuche. Und wenn ich dann preisgebe, dass ich da schwimme, dass ich dann keine Orientierung geben kann. Mhm. Und deswegen habe ich mich da dagegen entschieden, aber habe festgestellt, dass wenn mir persönlich manche Begriffe schwer fallen auszusprechen, dass das gar nicht von Nachteil ist, weil angenommen, ich hätte überhaupt keine Hemmung und wäre da völlig frei in all meinen Ausdrücken, habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich die Jugendlichen überfordert fühlen könnten.
Mhm. Das heißt, aufgrund deiner eigenen Geschichte fällt es dir tatsächlich auch schwer, Dinge auszusprechen tatsächlich.
Absolut.
Oder anzusprechen.
Ich kann ganz viele Wörter in dem Bereich nicht aussprechen.
Das heißt, du kannst sie, ich muss sie jetzt natürlich sagen, du bist im falschen Podcast.
Ja.
Also könntest du zum Beispiel Intimität.
Intimität ist mein Wort, um das Ganze zu umschiffen. Ich habe mir ein paar Begriffe zurechtgelegt, die ich nennen kann, ohne dass es auffällt.
Also, das ist ja interessant. Also du suchst Ausweichbegriffe, damit du das Wort Intimität nicht sagen musst.
Nee, ich suche, Intimität ist mein Ausweichbegriff. Ich spreche
so,
viel von.
Du weichst wahrscheinlich von Sexualität aus.
Sexualität geht mittlerweile, das war ein hartes Stück Arbeit, das geht mittlerweile. Aber ich spreche davon, dass Menschen sich nahe fühlen, dass Menschen miteinander schlafen, dass es Intimität gibt. Und in ganz engen Freundeskreisen schaffe ich dann auch mal, die Dinge auf den Punkt zu bringen.
Sprechen wir von den drei Buchstaben?
Ja.
Ach, Sex. Entschuldigung. Das geht mir, also wir lachen da jetzt drüber, aber ich war gerade sehr berührt. Das hängt natürlich zusammen mit deiner persönlichen Geschichte und die Tatsache, dass es dir sogar schwerfällt, Wörter auszusprechen, das rührt mich irgendwie, weil du in einem Podcast sitzt und darüber redest und damit so viel Verletzlichkeit preisgibst auch. Das weiß ich so sehr zu schätzen. Danke, dass du hier bist, Holly.
Und es passt auch nicht zu meinem Wesen. Ich glaube, deswegen sind auch viele überrascht, weil ich eigentlich eloquent auftrete, weil ich
du bist auch sehr offen.
Kommunikativ und offen ja. auftrete. Und deswegen fällt es auch nicht auf. Das ist der Punkt, weshalb ich sehr, sehr gut durchkomme mit
Ach
diesen
so.
Strategien. Es ist bisher nie aufgefallen.
Das finde ich so interessant. Wie geht das? Wie kann Holly ohne eigene Beziehungserfahrung junge Menschen auf ihrem Lebensweg begleiten in einem Alter, in dem auch erste Partnerschaften eine Rolle spielen? Sie hat es gerade erklärt, sie ist den verunsicherten jungen Menschen in diesem Thema zum einen persönlich sehr nah, Zum anderen war sie, das hat sie mir im Vorgespräch erzählt, wie alle angehenden Psychotherapeuten in ihrer Ausbildung verpflichtet, in einer sogenannten Selbsterfahrung ihre eigenen Verhaltensmuster kennen und reflektieren zu lernen. Dabei hat sie ihre fehlende Beziehungserfahrung intensiv behandelt. Und sie beleuchtet ihr Thema begleitend zu ihrer Arbeit in einer Psychotherapie. Darüber wird sie gleich berichten. Dennoch, eins muss man auch sagen, Psychotherapeuten mit Bindungserfahrung sind auch keine Übermenschen. Auch sie haben Probleme in ihren Partnerschaften, während sie ihre Patienten behandeln. Das Deutsche Ärzteblatt schreibt, dass viele Psychotherapeuten diesen Beruf wählen, eben weil sie mit signifikanten Problemen in ihrer Biografie konfrontiert wurden. Dabei lernen sie, besonders feinfühlig und empathisch zu sein und seelische Unterstützung zu geben, was bei vielen Psychotherapeuten ihre Berufswahl prägt. Spannend finde ich aber auch, dass Holly manche Wörter wie Sex nicht aussprechen kann. Wir kennen jetzt ihre Beweggründe, aber mal ehrlich, so ganz fremd ist euch und mir das vielleicht auch nicht, oder? Ich muss auch manchmal meinen Blick in die Augen meines Gesprächspartners selbstbewusst faken, wenn ich das Wort Sex ausspreche. Okay, jetzt ist es mir ganz gut gelungen, aber ich habe ja auch nur ein Mikro vor der Nase. Als nächstes teilt Holly mit uns, ob sie sich überhaupt eine Partnerschaft wünscht oder nicht. Außerdem erzählt sie uns die Ursachen, warum sie Beziehungen vermeidet. Eine davon hat mit sexualisierter Gewalt zu tun. Darum möchte ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn du dich mit diesem Thema nicht wohlfühlst, spule am besten etwa 20 Minuten vor. Jetzt kommen wir natürlich auch zu der Frage, die sicherlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Du wünschst dir eigentlich eine Partnerschaft. Also du bist jetzt nicht, du hast bisher nicht noch keine Partnerschaft gehabt, weil du es eigentlich nicht willst, sondern du wünschtest dir das schon.
Ich glaube, dass es einen großen Anteil in mir gibt, der mir einredet, dass ich es nicht will. Der wird immer kleiner und hat immer weniger Raum. Aber im Grunde fühle ich sehr, sehr viel Einsamkeit in sehr, sehr vielen Momenten. Hochzeiten sind unfassbar schwierig. Und ich beneide auch die Jugendlichen um die Erfahrung, die sie machen dürfen in ihrem Alter. Das merke ich, dass mir das sehr, sehr nahe geht, wenn die davon erzählen, weil ich neidisch bin, dass die das völlig bewertungsfrei jetzt so erfahren dürfen. Und wenn ich es erfahre, dann ist es irgendwie weird, weil ich das mit 38 erfahre und dadurch gar nicht die Freiheiten habe, das so zu erfahren im wertneutralen Sinne.
So unbedarft auch.
Ja, und so uneingeschränkt und unvoreingenommen.
Darf ich einmal zurückgehen? Wir werden ja alle groß und irgendwann kommt das Interesse am anderen Geschlecht oder am gleichen Geschlecht. Kannst du uns erzählen, wie du dich damals gefühlt hast und wie das bei dir so vor sich ging?
Also ich habe schon war insgesamt total spät mit allem und hatte eigentlich kein Interesse am anderen Geschlecht. Hab die Phase eigentlich komplett übersprungen und hab das auch sehr, sehr lange so gelebt und hab auch dann mein Abi gemacht und war auch mit mir im Reinen, dass ich das nicht brauche, dass Partnerschaft für mich nichts ist.
Und du hast schon festgestellt, um dich herum bildeten sich Partnerschaften, aber für dich war es jetzt kein Problem, dass du keine hattest.
Richtig, ich hatte auch keinen inneren Konflikt, weil ich total fein damit war. Und dann habe ich einen Auslandsaufenthalt in Chile gemacht und dann waren da Menschen aus allen Ländern und ich habe mich total gut mit denen verstanden, hatte einen, mit dem ich mich auch besser verstanden habe und ich habe nie daran gedacht, dass es irgendwie romantisch sein könnte, sondern es war einfach total schön. Wir haben die Abende zusammen verbracht und dann hatten wir einen Abend, wo wir einen Ausflug gemacht haben zu Wasserfällen und er sagte zu mir, Holly, ich muss dir was sagen. Und ich völlig unbedarft, habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ja, sag mal, was ist denn los? Und er sagte, ich habe mich in dich verliebt. No. Ich habe den angeschrien. Wie kommst du auf die Idee? Total invalidierend, richtig böse.
Was heißt invalidierend?
Dass ich ihm sein Gefühl total abgesprochen habe. Das kann nicht sein, das bildest du dir ein. Und dann sagte er, ja, und es gibt auch noch ein Problem. Ich habe zu Hause eine Freundin. Und ich, ja super, dann haben wir ja gar keine Schwierigkeiten.
Ja, dann haben wir ja gar kein Problem.
Perfekt, die Sache ist gelöst, dann ist ja alles okay. Und dann hat sich das über die Zeit hinweg, ich kürze ein bisschen ab, entwickelt, dass er ganz deutlich immer wieder Interesse hatte und ich dann noch am Anfang sehr, sehr standhaft war und das so auch aus moralisch-ethischer Perspektive einfach gar nicht vertreten konnte, dass wir seine Freundin in irgendeiner Art und Weise hintergehen. Und dann hat er aber irgendwann gesagt, es ist meine Entscheidung, ich trage die Verantwortung, du bist hier für gar nichts verantwortlich. Und dann haben wir uns geküsst und es war richtig schlimm für mich.
Oh Mann, ich dachte, als du mit Sch angefangen hast, dass du schön.
Und es war ganz anders schlimm, als man jetzt erstmal denken würde, weil ich habe auch schon viel gehört, dass Leute sagen, man kann küssen oder man kann nicht küssen. Ich habe ja keine Ahnung. Und es kann irgendwie schön sein, es kann auch nicht schön sein, aber es liegt in erster Linie daran, ob die Leute das können oder nicht. Ich fand es ganz schrecklich, weil ein Feuerwerk durch meinen Körper gezogen ist, das ich nie vorher erlebt hatte.
Und das war kein schönes?
Ich habe das als massiven Kontrollverlust empfunden.
Oh Gott.
Ich fand es ganz schrecklich. Und dann konnte ich den auch erstmal nicht mehr sehen. Also ich habe dann Abstand gehalten, wollte nichts mehr mit dem zu tun haben, weil ich mich so erschrocken habe, was da mit meinem Körper passiert ist. Also wir haben uns dann regelmäßig gesehen und haben auch eine romantische Verbindung da gehabt. Aber es ging nie übers Küssen hinaus, weil ich immer gesagt habe, ich möchte das nicht. Und er hatte ja auch noch die Freundin. Und dann hat er mir versprochen, er wird seine Freundin verlassen und ich stehe an erster Stelle. Und ich habe dann für mich geplant, dass ich auswandere in sein Land und dass ich da dann studiere, dass ich mir da was aufbaue. Wir hatten das alles geplant. Es war ein Tag vor Weihnachten, dass ich dann nach Hause geflogen bin und er auch zu sich nach Hause geflogen ist. Und dann kam ich am 23. Dezember in Deutschland an, Weihnachten vor der Tür, Herzschmerz meines Lebens. Ich hatte so einen Liebeskummer, ich dachte, es zerreißt mich. Ich finde, Liebeskummer wird heftig unterschätzt in unserer Gesellschaft. Es sind existenzielle Verlusterfahrungen, die wir fühlen in dem Moment. Das kann ich auch aus fachlicher Sicht so sagen. Es wird völlig bagatellisiert in unserer Gesellschaft, ist ganz furchtbar. Und ich dachte, ich sterbe. Kein Scheiß.
Weil du ihn vermisst hast erstmal, ne? Weil wir warten jetzt natürlich auf das Ende der Geschichte.
Genau.
Ich kann es mir schon denken.
Er hat sich nicht mehr gemeldet.
Oh nein.
Ich habe dann Weihnachten gefeiert, habe regelmäßig SMS geschickt, habe E-Mails geschickt. WhatsApp und sowas gab es ja alles noch nicht.
Wie alt warst du?
19, 20.
Gründet die Tatsache, dass du seitdem keine Beziehung mehr hattest,
ja,
auf dieser Geschichte.
Ja.
Das heißt, bis dahin hättest du gesagt, hattest du ganz normale die normale Ausgangslage wie jeder andere Frau in deinem Alter?
Nee, weil ich hatte ja kein Interesse. Und das war schon, das würde ich sagen, war schon abnormal, weil um mich herum haben die Menschen ja alle ein Interesse an dem anderen Geschlecht entwickelt.
Kann man darüber streiten?
Es ist eine Entwicklungsaufgabe, ne? Und Studien zeigen, dass in dem Alter Interesse an Sexualität aufkommt. Und das ist jetzt ein bisschen veraltet in der Definition, aber Interesse am anderen Geschlecht, heute würde man das anders definieren, aber auch geschlechtliche Identität zum Thema wird. Ich habe mich nicht als Frau gefühlt, ich war Mädchen. Und ich war Mädchen bis 28, 30.
Interessant. Das heißt, du bist irgendeine Entwicklung nicht durchlaufen, die man eigentlich durchlaufen würde. Aber das kann ja nicht nur auf dieser Erfahrung gründen, weil vor dieser Erfahrung hattest du auch schon kein Interesse.
Genau, deswegen, es gibt schon mehrere Faktoren, auch danach noch, weil es schon auch einen Moment nachher gegeben hat, das war im Studium, dass ich irgendwie dachte, das kann nicht wahr sein, dass ich es nicht auf die Reihe kriege und ich muss das jetzt mal durchziehen. Und dann habe ich nicht ausreichend Grenzen gesetzt auf dem Weg zu jemandem nach Hause. Und als ich dann in der Wohnung war, war mir das alles viel zu suspekt. Da habe ich dann sehr klare Grenzen gesetzt. Die wurden dann aber übergangen und dann habe ich einen Übergriff erlebt. Das hat dem Ganzen ein bisschen die Krone aufgesetzt.
Das war jetzt Jahre nach dieser ersten
Erfahrung.
Genau,
das war am Ende des Studiums. Das war schon im Master.
Aber das ist ein Thema für sich, ne? Weil ich denke, du hast jetzt gerade gesagt, ich habe keine klaren Grenzen gesetzt. Ne? Das ist jetzt ein Thema für sich, weil ich auch der Meinung bin, es gibt subtile Zeichen, die er auch hätte erkennen müssen. Und er hätte zumindest ein klares Ja in jeglicher Form, also verbal und in Form von Körpersprache und allem, hätte er.
Die hat das auch gegeben.
Deswegen kann ich dem auch einfach nicht zustimmen, dass du sagst, ich habe mich nicht klar genug abgegrenzt und dann ist das passiert, weil das spürt man doch einfach. Aber das ist jetzt ein Thema für sich, da können wir, das ist eine separate Podcast-Folge.
Ja, auch das lässt sich psychologisch recht einfach einordnen und ich glaube, ich habe das ganz gut verarbeitet und ganz gut eingeordnet. Menschen haben alle ein Grundbedürfnis nach Kontrolle. Und in dem Moment, wo wir uns selber die Verantwortung für etwas geben, dann erfüllen wir das Grundbedürfnis nach Kontrolle.
Ach, als Illusion.
Ah, es ist aber eine Illusion, weil letztendlich wir ja nicht dafür gesorgt haben, dass uns Unrecht geschieht.
Also ist es einfacher, sich selbst die Schuld zu geben, ich habe mich nicht klar abgegrenzt, anstatt
die Hilflosigkeit auszuhalten.
Ja, okay. Ach Gott, das kann ich gut verstehen.
Und eine Erklärung zu haben, gibt Sicherheit. Als massive Hilflosigkeit zu erleben, die man eventuell wiedererlebt, wenn man nicht weiß, woran es gelegen hat. Mm. Ich würde immer noch sagen, dass ich von Anfang an hätte Nein sagen sollen. Aber es hat den Anteil in mir gegeben, der sehr selbstabwertend mit mir gesprochen hat, der gesagt hat, Holly, du musst es jetzt auf die Kette kriegen, weil in deiner Umgebung kriegen alle anderen es auch auf die Reihe. Du musst jetzt über deinen Schatten springen, dich einfach mal zusammenreißen und die Sache aushalten. Und es durchmachen.
Also habe ich jetzt mit diesem Typen hier entweder Sex oder ich knutsche den oder was hier auch alle jetzt passiert, muss jetzt endlich mal durch, Holly.
Ja, genau. Ich habe gedacht, ich schlafe jetzt mit dem, dann habe ich es wenigstens in meiner Vita.
Ja.
Und das ist der Anteil, wo ich mir eine Verantwortung zuschreibe, weil deswegen habe ich nicht von Anfang an die Grenzen gesetzt, sondern erst als es mir zu heiß wurde in der Wohnung und da liegt die Verantwortung ganz klar bei ihm, weil da habe ich ganz deutlich Grenzen gesetzt. Und die wurden übergangen.
Hm.
Also es ist ein verarbeitetes Thema und gleichzeitig habe ich immer noch im Kopf, dass in Nähe mit Männern auch diese Dinge passieren können.
Hm. Was würdest du zu Frauen sagen, die sowas erlebt haben, darüber nicht sprechen, sich selbst die Schuld geben? Was würdest du denen raten? Gibt es etwas, was du sagen kannst, das denen die nächsten Schritte mit dieser Erfahrung ein kleines bisschen einfacher macht? Du kannst jetzt hier nicht die endgültige Lösung dafür nennen, aber gibt es etwas, was helfen kann, wenn man das erlebt hat und sich Vorwürfe macht, warum habe ich nicht und dann ist so ein Übergriff passiert?
Der Blick ins Auge der Hilflosigkeit ist die einzige Möglichkeit, das Ganze zu überwinden.
Selbst wenn es erstmal schmerzhaft
sich
ist.
Sich einzugestehen, ich war da hilflos und was ja auch kein Betroffener, keine Betroffene hören möchte, ist, ich war das Opfer und das ist mir geschehen.
Mm. Nur dann erst kannst du einen Weg drüber hinwegfinden, ne?
Genau. Mm. In dem Moment, wo ich meine Rolle akzeptiere, ich war diejenige, die es erlebt hat und ich war nicht diejenige, die es verursacht hat. Und wenn es eine Illusion ist, mir zu sagen, ich habe es verursacht, dann wird es auch in zukünftigen Situationen keine Sicherheit geben. Weil es ist ja eine Illusion. Mhm. Die Geschichte geht nicht auf. Die Sicherheit ist nur vermeintlich.
Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin beeindruckt von Hollys Mut, in der Öffentlichkeit dieses Podcasts über diese beschämenden und belastenden Erlebnisse zu reden. Die Enttäuschung und der wahrscheinlich gefühlte Betrug, den sie durchlebt hat, als ihre Bekanntschaft aus Chile plötzlich und unerklärlich die Kommunikation und den Kontakt zu ihr abgebrochen hat, ist schon eine große Verletzung. Und als ob das nicht genug gewesen wäre, wovon sie sich erholen und wieder Vertrauen lernen musste, muss sie wenige Jahre später auch noch sexualisierte Gewalt erleben. Es tut mir im Herzen weh, das zu hören. Aber wie sie sagt, sie hat den Übergriff in der Wohnung gut verarbeitet und ordnet auch, wie ich finde, sehr nachvollziehbar ein, warum Opfer sich zwar oft die Verantwortung für das Erlebte geben, jedoch niemals die Schuld dafür tragen. Die Verantwortung für die Gewalttat liegt ausschließlich einzig und allein beim Täter. Wenn du sexuelle Gewalt erlebt hast, wende dich an Menschen, denen du vertraust. An die Telefonseelsorge oder an das Hilfetelefon sexueller Missbrauch, eine Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt und für Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld von Betroffenen. Die Telefonnummern findest du in den Shownotes dieser Folge. Einmal kurz durchatmen. Für alle von euch, die Holly eine Beziehung wünschen, es gibt Hoffnung. Sie datet. Allerdings nicht ganz aus purer Lust und Laune. Sie erzählt uns, warum. Dennoch hilft es ihr, ihre eigenen Muster quasi in der Praxis zu erkennen und zu verstehen. Sie hatte außerdem beim Daten eine Begegnung der dritten Art, will ich mal sagen. Und wie Holly so ist, auch diese Erfahrung nutzt Frau Psychotherapeutin, um sich selbst zu therapieren. Ich finde mich in manchen ihrer Gefühle, die sie gleich schildert, absolut wieder. Und ich finde Holly einfach großartig. Hört selbst. Es wird ernst und witzig zugleich. Wie ging es danach weiter, Holly? Wie, jetzt hattest du dieses Erlebnis, wie ging dein Leben so in den Jahren danach weiter? Hast du Druck gespürt?
Immer mehr, weil der gesellschaftliche Druck wächst. Und es gibt immer wieder Familienfeiern. Ich habe das Glück, dass ich in meiner Familie da nicht häufig zu gefragt werde.
Nein?
Nee.
Hast du Geschwister?
Ich habe einen Bruder, der ist 28, der führt eine Beziehung.
Aber es fragt dich keiner, wann ist denn bei dir soweit und so? Ist das nicht ein furchtbarer Druck, den man eigentlich gerade von der Familie auch?
Nee, den habe ich zum Glück überhaupt nicht. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Ich glaube, die denken sich ihren Teil, aber ich kriege nicht mit, was die sich darüber denken.
Mhm. Und deine Freunde wissen das? Natürlich wissen deine Freunde wissen das. Wie gehen die damit um?
Meine Freunde versuchen mich schon zu pushen, aus einem sehr liebevollen Motiv heraus, weil sie wissen, was ich verpasse.
Mhm.
Und weil sie sehen, wie ich leide, wenn ich in der Einsamkeit lande.
Mhm. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du datest.
Jetzt, ja, neu.
Genau, das heißt,
das ist einer der kleinen Schritte.
Du traust dich.
Also ich hatte ein Treffen, ne?
Ach, du hattest ein Treffen.
Ein einziges.
Also, bist du zuversichtlich? Wie fühlt sich das für dich an?
Nein, auf keinen Fall. Ich habe ja eben auch berichtet, dass ich merke, dass das ein Thema ist, was mich in der Arbeit viele innere Konflikte kostet und auch nicht im Einklang steht mit dem Verantwortungsbewusstsein, was ich im Beruf spüre. Und deswegen habe ich im Rahmen der Ausbildung da viel dran gearbeitet. Und auch darüber hinaus habe ich eine Psychotherapie angefangen, nur für dieses Thema, weil ich finde, dass es meine Aufgabe ist, da meine blinden Flecken zu bearbeiten, um noch eine bessere Psychotherapeutin zu werden und auch in diesen Themen eine bessere Ansprechpartnerin zu sein und mehr Sicherheit zu geben. Und dieses Date habe ich durchgeführt, weil es meine Therapiehausaufgabe war.
Ohne das hättest du es nicht gemacht,
Never.
Wahrscheinlich. Und wie war die Erfahrung für dich?
Das ist eine super spannende Frage, weil ich noch nicht so lange weiß, wie ich sie fand, die Erfahrung.
Mhm.
Also ich habe wirklich sehr…
Es liegt noch gar nicht so lange zurück.
Nee, das war letzte Woche.
Oh, darf ich dich mal kurz fragen? Du bist jetzt also 38 und hast dein erstes Date gehabt oder hast du schon mal online gedatet?
Ich habe es schon mal gemacht, einmal. Es ist richtig nach hinten losgegangen.
Inwiefern?
Die Passung war furchtbar. Er hat mir schon im ersten Treffen, als wir uns bei so einem, es war auf jeden Fall ein Laden, wo man sehr frische Salate und Bowls bekommt. Und ich habe dann eine Soße für meine Bowl bestellt. Und dann sagte er zu mir, also auf die Soße hätte ich wirklich verzichtet. Das solltest du dir nochmal überlegen. Die ist echt fettig.
Nee, hat er nicht gesagt.
Ah, doch. Und dann wollte er mir danach noch erzählen, dass perfekte Figuren nur eine Frage der Willenskraft sind, dass das eigentlich jeder erreichen kann. Und
du machst Witze.
Doch. Genauso, und dass es eigentlich nur Faulheit ist, wenn man das nicht schafft und dass es eine Ausrede ist, das auf die Gene zu schieben.
Also, der hat bestimmt irgendein schwer zu sagen
Thema.
Der
hatte eine Körperdysmorphie-Störung, da bin ich mir sehr sicher.
Schön, dass du das rückblickend so analysieren kannst, dann weißt du, es lag nicht an mir und der hat nicht recht und so, wie man das schon mal auf sich beziehen könnte, ne? Weißt du, aber gehst du da raus und kannst so analytisch zurückblicken, das finde ich gut.
Aber erst, wenn ich richtig raus bin, weil ich lange sehr, sehr involviert war, weil ich natürlich auch in diesem ganzen Thema ein extrem geringes Selbstwertgefühl habe. Ich habe null Erfahrung, worauf soll ich mich fokussieren, was soll mir Sicherheit geben? Ich habe keine Erfahrungsbaseline.
Ich frage dich jetzt die Frage der Fragen. Du hattest auch noch keinen Sex.
Korrekt.
Und verunsichert dich so eine Erfahrung vielleicht mehr als mich? Und mich würde sie schon verunsichern, weil du körperlich auch keine Erfahrung
Voll.
Mit Männern hast?
Voll, absolut. Ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, weil wir ja auch damals in Chile uns nur geküsst haben und ich konnte auch Berührungen nicht aushalten, noch nie die Rückmeldung gekriegt, dass ich einen schönen Körper habe, der in dem Sinne auch attraktiv ist, zu berühren und mit ihm zu verschmelzen.
Begehrenswert zu sein.
Das wird mir viel gesagt, aber ich habe es noch nie erlebt, dass es auch dazu kommt. Ich glaube den Menschen nicht, die das sagen.
Interessant.
Ich habe die Idee, wenn es so weit kommt, dann ist der Mann weg.
Also so verunsichert bist du, dass du glaubst, der wird das, also spätestens dann wird der gehen. Vielleicht mag er mich ja noch bis dahin, aber wenn der meinen Körper kennenlernt, ist der raus.
Voll.
Oh, ist so traurig. Und aber ich glaube, das kennen auch viele, viele Menschen, das Gefühl.
Also ich habe weder Erfahrungswerte in, wie bin ich in Beziehung und womit kann ich mich sicher fühlen, noch habe ich Erfahrungswerte in, was macht meinen Körper in Beziehung liebenswert. Und deswegen hat er da einen riesig wunden Punkt getroffen in dem Moment, weil ich natürlich auch dachte, meinst du, ich habe auch zu wenig Willensstärke? Meinst du, ich bin auch faul, wenn du meinen Körper siehst und mir sagen musst, dass ich auf die fettige Soße verzichten sollte? Und deswegen hatte der mich total in dieser defensiven Rolle und in dieser abhängigen Rolle und damit in der Idee, Holly, du musst den jetzt nehmen, weil was Besseres wirst du wahrscheinlich nicht bekommen und du kannst froh sein, wenn überhaupt jemand da ist und der sieht total gut aus. Du solltest hier keine Ansprüche stellen, was deine Anteile angeht in der Beziehung.
Du kriegst sowieso nichts, nimm, was du kriegen kannst, ja. So ungefähr.
Oh, und deswegen nur mit ganz, ganz viel Hilfe von außen, weil alle meine Freunde gesagt haben, Holly, du wirst jetzt schreiben und du wirst das und das schreiben und dann ist da Schicht im Schacht, der ist ganz, ganz ungesund für dich.
Ach.
Und dadurch habe ich das beendet, aber das führte dazu, dass ich auch mir selber nicht vertraue, dass ich die Kontrolle habe in, wann gehe ich eine Beziehung ein, wann gehe ich ein Treffen ein, schaffe ich es, das Treffen selber zu beenden.
Weil du maximal verunsichert bist und das Gefühl hast, also du kannst gar nicht nach Erfahrungskriterien gehen. Ja, weißt du, es ist schön und gut, dass wir sagen, wir müssen uns aus uns selbst bestärken und wir müssen Sicherheit aus uns selber heraus und so. Aber wenn du niemals Bestätigung von außen bekommst in irgendeiner Form, wie sollst du denn jetzt, also würde ich in einem luftleeren Raum leben, wüsste ich auch nicht, ob ich eine attraktive Frau bin oder nicht. Das wird ja schon gespiegelt auch von außen, ne?
Genau, genau. Und wenn es gespiegelt wird, dann lasse ich es nicht zu oder glaube es nicht, weil es zu bedrohlich wäre in Richtung einer Partnerschaft.
Ach so, oh Gott, dann sagt jemand, was für eine schöne Frau du bist. Und dann
kann ich gar nicht aushalten.
Gar nicht,
Und ich habe richtig doll Angst vor dem Anteil, der eventuell entscheidet, sich unterordnen zu müssen, weil die Zeit langsam knapp wird. Und dieser Anteil entscheidet eventuell so, dass es mir schlecht geht, dass ich etwas über mich ergehen lasse, was mir schadet. Und deswegen war bei diesem Treffen letzte Woche die ganz klare Abmachung, ich sehe den für 2 Stunden, ich begrenze das von Anfang an, weil wir meinem Gehirn erstmal beibringen müssen, dass ich die Kontrolle habe, wenn ich jemanden date. Dass ich entscheiden darf, ob ich den nochmal sehen möchte. Dass ich entscheiden darf, wann ich das Treffen beenden will. Dass ich entscheiden darf, was wir machen während dieses Treffens.
Weißt du, was mein Rat wäre? Ran, daten, 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 dranbleiben, drinbleiben im Dating-Game. Immer wieder dich neu ausprobieren und weiter daten. Wie fühlst du dich, wenn ich das sage? Hast du Bock drauf?
Furchtbar.
Ja.
Weil dann direkt die Idee kommt, dann könnte ja jemand dabei sein, wo ich keine Kontrolle habe. Und gleichzeitig verwehre ich mir die Chance.
Keine Kontrolle im Sinne von, du verliebst dich vielleicht sogar?
Nee, keine Kontrolle im Sinne von, das ist ein ganz forscher Mensch, der die Regeln macht und dann falle ich in diesen Anteil, der sich unterordnet.
Ach so, das heißt, der ist zu herausfordernd für dich dann
genau,
in dem Moment.
Genau.
Und darf ich dich fragen, flirtest du?
Nee, ich kann das nicht. Also beziehungsweise doch, ich mache das ganz viel, aber checke nicht, dass ich es tue. Also ich habe das schon richtig oft gehabt, dass Menschen total verletzt waren, dass Männer auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ich dachte, du hast Interesse. Ich dachte, wir hätten da irgendwie was. Oder ich habe gedacht, heute Abend fällt noch ein Kuss. Ich habe mich auf was ganz anderes hier eingestellt. Und dann habe ich Signale gesendet, die ich gar nicht geplant hatte zu senden und die ich auch gar nicht so gefühlt habe. Ich weiß nicht, was in mir diese Signale gesendet hat, beziehungsweise jetzt retrospektiv, wir waren ja eigentlich noch bei dem Date, wie es war, weiß ich, was da passiert, weil ich kompensiere maximal über. Ich werde zur schillernden Persönlichkeit in diesen Momenten. Und ich werde super sozial erwünscht, super charmant, super kompetent, super einschüchternd.
So war das letzte Woche?
Ja. Und
was hast du mit dem, wart ihr essen oder wart ihr, was habt ihr gemacht?
Spazieren und dann waren wir noch was trinken.
Und da warst du so. Du hast alles gegeben.
Ich war genau so und ich habe im Nachhinein gedacht, was war das für ein Treffen? Was soll ich damit anfangen? Weil es irgendwie für mich völlig inhaltsleer war. Es hat überhaupt nichts von unserer Authentizität preisgegeben durch meine Dynamik, die ich ausgelöst habe. Und da bin ich sicher, dass es von mir ausgeht, weil diese Situation für mich so bedrohlich ist, dass ich in so einen überkompensierenden Modus gehe und dann oben sein muss.
Mhm.
Also es geht dann nicht mehr.
Du musst das kontrollieren.
Ja.
Mhm. Führt das dazu, dass du es nochmal ausprobieren möchtest? Ob jetzt mit dem Typen wahrscheinlich nicht, aber mit einem anderen Mann? Also sagst du, aus nächstes Mal mache ich das anders?
Ich glaube, ich muss erstmal für mich rausfinden, wie das überhaupt geht, dass ich diesen Modus verhindern kann. Ich wirke nicht arrogant. Ich wirke nicht von oben herab.
Sondern super sympathisch eigentlich.
Schillernd sympathisch, würde ich sagen. Und das sorgt dafür, dass mein Gegenüber sich nicht mehr traut, Fragen zu stellen. Mein Gegenüber partizipiert nicht mehr, ist in der defensiven Rolle. Und dann habe ich die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ich gehe aus dem Treffen raus und habe die Idee, war scheiße, weil viel zu anstrengend, super unattraktiver Typ, hat sich kein bisschen für mich interessiert. Und dann habe ich wieder für mich belegt, Dating ist ja nichts für
mich.
Genau,
aber du hast den riesen Vorteil, weil das wäre ja die gängige Reaktion nach so einem Date.
Ja.
Also eine relativ unreflektierte eigentlich. Und du hast den Vorteil, dass du rückblickend analysieren kannst, was da wirklich mit dir passiert ist. Was dir ja nach Käthe noch mehr Chancen geben würde, wenn du es wieder und wieder ausprobierst, es anders und besser zu machen oder dich wenigstens darin auszuprobieren. Aber ich merke schon, ich bin vielleicht so wie deine Freundinnen jetzt auch die, die sagt, probier es aus, weil ich will unbedingt dich zu dem Ziel bringen,
ja,
eine Beziehung zu haben und einen Partner zu finden. Und auch das ist irgendwie übergriffig und es tut mir jetzt irgendwie leid, aber ich wünsche dir diese Erfahrung so sehr. Aber bist du unglücklich?
Ich bin unerfüllt. Ich glaube, das ist es. Ich fühle mich unerfüllt.
Du spürst, da fehlt was?
Ja. Und ich weiß, also, das ist mir auch nochmal wichtig, ich weiß grundsätzlich ganz genau, was in mir passiert und warum ich das nicht schaffe. Ich habe ja auch am Anfang schon gesagt, es ist ungesund gesteuert. Also, ich weiß, dass ich da einen maximalen Einfluss drauf habe, dass ich keine Partnerschaft habe. Aber es ist so bedrohlich, dass der Schritt auf der Verhaltensebene was zu ändern für mich so unglaublich schwierig ist. Und da fliegt natürlich auch genau die Bewertung rein. Holly, du bist hier Psychotherapeutin. Du hast alles auf dem Schirm, was hier mit dir passiert. Und du weißt genau, was du machen musst, damit es anders wird. Und jetzt kriegst du es nicht auf die Kette.
Mm.
Also auch die Bewertung kenne ich total.
Mm. Also ist das noch mehr Druck für dich eigentlich, ne? Als ein Laie in Anführungsstrichen.
Ich kenne auch den Gedanken von, ich bin eine schlechte Psychotherapeutin, weil ich von diesem Thema keine Ahnung habe. Und die Praxis zeigt genau das Gegenteil. Also ich versuche es demütig zu sagen, ich habe schon ziemlich viel Erfolg in meinem Beruf und es macht mir unfassbar viel Spaß. Und auch in diesen Themenbereichen mache ich immer wieder die Erfahrung, dass es für mich zwar unfassbar herausfordernd ist, dass ich aber so schaffe, das zu verbergen, dass mein Gegenüber trotzdem profitiert und ich umschiffe das, um mich nicht selbst zu offenbaren, habe aber trotzdem noch die Möglichkeit, ausreichend Anreize zur Weiterentwicklung zu setzen.
Was ein wirklich unglücklicher Konflikt für Holly. Beim Dating weiß sie, wie sie ein angenehmes Kennenlernen auf Augenhöhe verhindert und wie sie es ändern könnte. Es kostet sie aber wahnsinnige Anstrengungen, genau das zu bewältigen. In ihrem Beruf ist sie außerordentlich gut, trotzdem klopfen immer wieder Selbstzweifel an, weil sie, eben ausgerechnet als Therapeutin, ihre eigenen Muster nur schwer bis oft gar nicht durchbrechen kann. Und das alles beobachtet sie klar und deutlich von oben. Es ist ein hoher Leidensdruck für sie. Gleichzeitig ist sie eine sehr gute Psychotherapeutin und sorgt erfolgreich für Entwicklung und Wachstum bei ihren Patienten. Das wiederum, erzählte sie mir im Vorgespräch, gibt ihr manchmal auch einen Hauch von läuft doch und gaukelt ihr vor, sie müsse sich ihrem Thema gar nicht stellen. Was nicht der Fall ist, sie arbeitet ja unglaublich mutig an sich selbst, das sage ich ihr auch gleich im Gespräch nochmal. Es zeigt aber einfach, wie hartnäckig unsere eigenen Geister sind. Mir ging nicht aus dem Kopf, dass Holly aufgrund ihrer Situation wenig Körpernähe in ihrem Leben hat. Ich möchte darum als nächstes von ihr wissen, ob sie Nähe und Kuscheln vermisst. Ihre Antwort ist, Achtung, überraschend. Ich habe noch mal eine andere Frage. Vermisst du Kuscheln manchmal? Vermisst du Körpernähe?
Nee, ich find's eklig. Ich würde alles dafür geben, die Beziehung zu haben, ohne dass es Sexualität gibt und Intimität. Mhm. Am allerliebsten, wenn es irgendwo einen Menschen gäbe, mit dem ich mich emotional so verbinden kann, wie mit meinen Freunden.
Aber er gehört zu dir.
Genau. Mhm. Wir teilen unser Leben, wir teilen unser Zuhause, wir sind füreinander da. Es gibt nicht diese intim sexuellen Momente, aber alles andere machen wir wie Paare, weil auch aus Umarmungen ziehe ich ganz, ganz viel. Mhm. Aber alles darüber hinaus widert mich an.
Kannst du dir vorstellen, dass das überwindbar ist? Weil ja nun, und ich frage das aus dem schlichten Grund, dass Hunderttausende und Millionen von Menschen das Gefühl von Kuscheln und Sex sehr genießen. Und es ja auch genießbar ist.
Studien belegen, dass wir es brauchen.
Brauchen vielleicht, weiß ich nicht. Aber
ja, doch. Und jeder Mensch ist besonders, aber so besonders bin ich, glaube ich, nicht.
Ach so, ich dachte, das war ironisch gerade. Du meinst, Studien belegen definitiv, dass wir es brauchen.
Ja, also, wir brauchen das.
Also
ich glaube nicht, dass ich eine Ausnahme bin.
Also stellst du in Frage, dass du es eklig findest und dass du dir wünschtest, du könntest darauf verzichten.
Ich glaube, es wäre massiv unreflektiert, wenn ich das einfach so stehen lassen würde. Mhm. Auf gar keinen Fall. Das ist merkwürdig.
Das hast du schön gesagt. Hast du schon mal überlegt, ob du asexuell bist?
Habe ich schon ganz oft überlegt, aber ich glaube, ich könnte nicht so tiefe Verbindung inklusive Umarmung spüren, wenn ich asexuell wäre. Mhm. Das war so mein Fazit. Ich für mich habe keine Ahnung, wo die Entwicklung hingeht. Ich weiß, dass ich eine riesige Einsamkeit spüre, aber ich habe keine Ahnung, ob ich diesen Ekel überwinden könnte und das dann vielleicht auch total abfeiern würde und vielleicht, keine Ahnung, jahrelang alles nachholen würde, was mir Ewigkeiten gefehlt hat. Das kann sein, weil ich an vielen Stellen auch schon die Erfahrung gemacht habe. Für mich war zum Beispiel letztes Jahr Sommer noch total klar, dass ich niemals Kinder haben möchte.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du dir Kinder wünschst.
Und durch diese therapeutische Arbeit ist es auf einmal aufgetaucht. Und ich habe keine Ahnung, was da noch auftaucht.
Dass du dir doch Kinder wünschst?
Ja. Mhm. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das realisieren soll, weil die Vorstellung, dass es in meinem Körper heranwächst und ich das Kind gebären muss, für mich der absolute Horror ist. Und auch der Prozess, wir wissen alle, wie Kinder entstehen.
Durch den du durch müsstest.
Also der Storch kommt nicht. Disclaimer, Leute. Da ist halt nicht vermeidbar, außer ich entscheide mich zu adoptieren. Und dann ist halt die Frage, wäre auch das eine Vermeidung? Und ich möchte für mich, bevor ich diese Entscheidung treffe, diese ganze Entscheidung treffe, will ich rausfinden, wo sind meine blinden Flecken? Wie weit gehen die?
Das ist so beeindruckend. Du arbeitest so hart daran, Holly. Das finde ich wirklich, finde es so toll. Und du hast ja auch alle Kapazitäten in jeglicher Hinsicht. Ne? Du hast das Studium, du hast den Beruf, du hast das Interesse, du hast das Verständnis, du kannst die ganzen Zusammenhänge knüpfen. Und du könntest einfach dir so einen Selbstschutz anlegen und sagen, nö, ich bin auch ganz glücklich allein und ich gehöre halt zu den Menschen, die auch alleine durchs Leben gehen können. Nee, und du sagst, nee, ich will irgendwie Step by Step by Step in kleinen Schritten möchte ich herausfinden, warum, was da passiert ist und wie ich es ändern kann.
Und man muss sich ja auch schon klar machen, meine Eltern, also wir haben ein gutes Verhältnis, wohnen sehr weit auseinander. Ich wohne sehr weit im Süden, meine Familie eher so in Mitteldeutschland. Es ist eine weite Fahrt. Und meine Eltern sind auf jeden Fall etwa 30 Jahre älter als ich. Die werden nicht so lange leben wie ich. Und der Rest meiner Familie ist irgendwie glücklich und zufrieden in Partnerschaften. Und ich bleibe dann für mich. Und will ich alleine alt werden? Will ich im Alter auf mich gestellt sein? Möchte ich andere überleben und alleine sein.
Ach so, du wolltest damit jetzt sagen, noch hast du deine Familie, aber die bleibt ja auch nicht für immer.
Richtig, also auch so ganz rationale Gründe sprechen dafür, sich mit dem Thema Partnerschaft auseinanderzusetzen, weil ich ja jetzt schon die Einsamkeit massiv spüre in so vielen Momenten. Und ich habe noch unfassbar viele Freunde und habe meine Familie, aber meine Eltern werden nicht so lange leben wie ich.
Ja, das Thema kenne ich auch. Darüber habe ich mit Martin in Folge 6, Kinder oder keine, gesprochen. Über die Sorge, alleine alt zu werden. Also, für mich ist das Kinderthema abgeschlossen, aber klar macht Holly sich in ihrem Alter noch Gedanken darum und sie hat ja auch noch einige Jahre, um gesund Kinder zu bekommen. Oder, man weiß es ja nicht, doch noch einen Partner zu finden, mit dem sie alt werden kann. Ich bin neugierig und vielleicht ein bisschen forsch, weil ich sie als nächstes frage, ob sie sich überhaupt die Dinge noch vorstellen kann, die eine Beziehung zwischenmenschlich braucht. Also Rücksicht, Unterschiede tolerieren und so. Und ich möchte von ihr wissen, worauf sie besonderen Wert legen würde an einem Partner.
Ich bin ein sehr autonomieliebender Mensch. Das ist schon mal schwierig. Und dann habe ich durch meinen Beruf und durch meine eigene Entwicklung, weil ich mich sehr, sehr viel mit mir auseinandergesetzt habe, sehr hohe Ansprüche an Kommunikation.
Oh, der Arme.
Und ich habe eine gute Freundin, die immer sagt, naja, Holly, wir als Psychotherapeutin, wir sind auch die Endgegner.
Ich glaube, alleine, wenn jemand überhaupt erfährt, selbst wenn du dieses Thema nicht hättest, wenn jemand erfährt, dass du Psychotherapeutin bist, das macht ja schon Angst.
Der letzte Woche hatte auf jeden Fall einen Performance-Druck. Der hat zwischenzeitlich zu mir gesagt, ja, ich habe auch deinen Beruf gelesen. Ich habe wirklich überlegt, ob ich mich besonders vorbereiten muss auf dieses Treffen.
Oh.
Ja, ich habe sehr, sehr hohe Ansprüche an Kommunikation und bin da auch extrem viel im Austausch mit meinen Freunden, weil es, glaube ich, unrealistisch ist.
Gleichzeitig habe ich gerade überlegt, ob du besonderen Schwerpunkt auf die Kommunikation legst. Ich lege sehr viel Wert auf die Kommunikation, darum bin ich da ganz bei dir. Aber es gibt ja noch eine andere Sprache, über die man sich verstehen kann, nämlich die körperliche. Und die blendest du ja gerade total aus.
Ja, die will ich nicht.
Ja, genau. Und das schafft ja wahnsinnig viel Nähe, wahnsinnig viel Vertrauen, wahnsinnig viel überzeugtes Gefühl, geliebt zu sein auch. Das macht ja ganz viel und dann relativiert das auch schon wieder ganz viel Sprache, die mal abgleiten kann im Alltag und so.
Das sind genau die Wissensdefizite, die ich meine. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das verstehe ich. Ja, ich habe es sofort verstanden, es leuchtet mir ein, aber ihr merkt, ich bin etwas sprachlos, weil ich plötzlich realisierte, dass wir ja nur wissen, was wir kennen und wir können uns auch nur vorstellen, was wir kennen. Und es hat mich auch traurig gemacht. Körpersprache und Körpernähe ist so ausdrucksstark und kann so viel Liebe, Wärme, Vertrauen, Sicherheit und Zuversicht schenken, die Holly bräuchte, um sich für eine Beziehung zu öffnen. Aber sie kann sich unter anderem nicht öffnen, weil ihr all das fehlt. Es ist paradox. Aber sie ist auf dem besten Weg, auf dem sie sein kann. Mein Eindruck. Sie schaut ja hin, nicht weg. Möglicherweise, das wollte ich unbedingt noch sagen, muss sie diesem Weg ja auch gar nicht um jeden Preis bis zum Ziel einer Beziehung gehen. Mich streift der Gedanke, dass Beziehungen vielleicht sogar manchmal überbewertet sind. Ich kenne gar nicht so viele wirklich zufriedene Beziehungen, um ehrlich zu sein. Zumindest halten sich die glücklichen und die unglücklichen Beziehungen, die ich kenne, mindestens die Waage. Holly findet, sie kann das nicht gut bewerten. Und sie erläutert noch einmal, was genau ihr Grund ist, partnerschaftliche Beziehungen zu vermeiden und wie sie in ihre Zukunft schaut. Ich möchte gerne mal für alle Menschen da draußen, die in deinem Alter jünger, älter sind und keine Beziehung haben und sich dafür vielleicht schämen, ich möchte mal eben sagen, Beziehung ist auch, denke ich, manchmal überbewertet. Kannst du mit dem Gedanken was anfangen? Manchmal denke ich, Beziehung ist komplett überbewertet. Wer sagt denn, dass das pure Glück ist, jemanden zu finden und in einer Beziehung zu leben? Du musst dich mit Trennungen nicht auseinandersetzen. Du musst dich nicht mit dem Gedanken auseinandersetzen, lieben wir uns eigentlich noch, leben wir nur noch nebeneinander her? Ist er eigentlich nach all den Jahren der richtige Partner noch für mich? Und wenn nein, was mache ich dann? Bin ich ehrlich in dieser Beziehung, dass ich überhaupt mit ihm noch zusammen bin? All diese Dinge. Du musst nicht streiten, musst keine Türen knallen. Du hast keine Kinder bekommen und bist jetzt in einer unglücklichen Beziehung. Beziehung ist auch überbewertet. Und das ist jetzt nicht die Wahrheit schlechthin, aber es ist ein Gedanke, den man auch mal in Betracht ziehen könnte. Und darum gibt es ja auch ganz viele Menschen, die heute bewusst alleine leben, weil sie das viel wertvoller finden, als in einer Beziehung zu sein.
Ich glaube, der entscheidende Punkt liegt in bewusst, weil wenn ich die Erfahrung schon gemacht hätte, wenn ich genau wüsste, was in einer Beziehung leben bedeutet, genau auf dem Schirm habe, was ich bekommen würde und was ich verpasse und mich dann aktiv dagegen entscheide, dann ist es eine bewusste Entscheidung für die Autonomie, mit der ich gut und ausbalanciert leben kann. Jetzt gerade fühlt es sich nicht überbewertet an, weil ich gar keine Idee habe, wie es sein könnte, um überbewertet,
ja, verstehe ich,
zu nutzen als Attribut für Beziehungen, mm, müsste ich wissen, wie es sich anfühlt.
Mm. Kann ich mal eben auf Straßenslang runterbrechen? Du hast furchtbare Angst vor Verletzung.
Ja.
Das ist der Grund, warum du dafür sorgst, dass du keine Beziehung hast. Wir haben darüber gesprochen, dass es ambivalent ist, weil du wünschst dir eigentlich eine. Aber mal eben im unpsychotherapeutischen Sinne, du hast furchtbar Angst, nochmal verletzt zu werden.
Ich glaube, es ist komplexer. Das musste ich jetzt sagen.
Ja, ich habe es fast erwartet.
Ich habe ganz große Angst davor, mich selber zu verlieren, weil ich meine Autonomie aufgebe, wenn ich in die Beziehung gehe. Es gibt für mich.
Weil du es nicht anders könntest. Also du könntest dich nur selbst aufgeben in einer Beziehung.
Das ist meine Befürchtung. Mhm. Ich glaube nicht, dass das sein muss. Aber es ist meine Befürchtung.
Holly, wie blickst du in deine Zukunft?
Schwierige Frage.
Hab ich mir gedacht.
Ich sitze ja nicht hier, weil es einfach ist.
Genau.
Beruflich habe ich natürlich ganz viele Ambitionen.
Das habe ich mir auch schon gedacht.
Und bezogen auf das Partnerschaftsthema habe ich jetzt schon einiges an Arbeit investiert. Ich merke, dass es in kleinen Schritten vorangeht. Ich glaube, dass ich nachsichtig mit mir sein darf, geduldig mit mir sein darf und hoffen darf, dass ich immer besser schaffe, Impulse zu entwickeln, die mich in diese Richtung schicken und die mir Kraft geben, stärker zu sein als die Angst. Und ich glaube, wahrscheinlich brauche ich einfach ganz, ganz viel um mich herum. Ich muss spüren, dass ich meine Arbeit gut kann. Ich muss spüren, dass meine Freunde mich total gerne haben. Ich darf meine Wohnung lieben, mein Zuhause lieben, spüren, dass ich meine kreative Ader ausleben darf und die Dinge tun, bei denen ich das Gefühl habe, gut zu sein, selbstwirksam zu sein, erfolgreich zu sein, um ausreichend Selbstwertgefühl zu entwickeln, auch diese Hürde anzugehen.
Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dir das gelingt. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass irgendjemand irgendwann mal entdeckt, was ein unfassbar wunderbarer Mensch du bist. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du so offen und ehrlich heute geredet hast. Ich glaube, du hast ganz vielen Menschen aus dem Herzen geredet, die sich in dem Thema wiederfinden. Und kann dir einfach nur sagen, ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke für heute.
Danke dir, liebe Kirt. Es war richtig schön, hier bei dir zu sein. Ich erlebe dich als so ressourcenaktivierend. Ich glaube, ich gehe 5 Köpfe größer hier raus.
Ich bin ressourcenaktivierend. Ja. Hallo Leute, ich bin ressourcenaktivierend.
Ja, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mach es gut. Ganz lieben Dank. Tschüss.
Tschüss.
Holly ist echt eine Marke. Dieses Gespräch war für mich und sicher auch für euch ein emotionaler Wellengang. Holly ist so lustig und so, ich muss es auf Englisch sagen, full of joy, gepaart mit viel Schmerz, innerem Kampf, aber eben auch viel Ehrgeiz beruflich und privat. Ich habe heute viel von Holly gelernt. Zum Beispiel all das, was nicht selbstverständlich ist, wie eine Partnerschaft zu haben. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, denen es ähnlich geht wie Holly, ihr seid nicht alleine. Eine Studie einer bekannten Online-Dating-Plattform aus dem Jahr 2024 ergab, dass knapp ein Drittel der Singles bis zu einem Alter von 30 noch nie in einer Beziehung waren. Jetzt ist Holly 38, aber das finde ich unerheblich, weil ich grundsätzlich damit sagen will, ihr seid kein Einzelfall. Außerdem weiß ich eins, die Liebe hat euch nicht vergessen. Die Liebe in einer Partnerschaft ist nicht die einzige, die trägt. Neben der romantischen Liebe gibt es noch die freundschaftliche, die familiäre und die Selbstliebe. Für manche von euch jetzt vielleicht kein Trost, aber da die Partnerschaften in meinem Leben immer wieder zerbrochen sind, musste ich lernen, auch ohne partnerschaftliche Liebe glücklich und erfüllt zu leben und habe gemerkt, es geht. Außerdem haben Forscher der Harvard-Universität in den 30er Jahren eine Studie begonnen, die bis heute fortgeführt wird. Diese Studie habe ich kürzlich in einer Rede auf einer Hochzeit von sehr guten Freunden von mir erwähnt. Sie sollte eigentlich nur Langzeiterkenntnisse über die Entwicklung von Erwachsenen gewinnen. Als überraschender und ungeplanter Nebeneffekt haben die Forscher den Schlüssel zu einem gesunden, langen und erfüllenden Leben herausgefunden. Denn es stellte sich heraus, es sind stabile, verlässliche Beziehungen, die den größten Einfluss auf unsere mentale und auch körperliche Gesundheit haben. Es ist die Zufriedenheit, die Menschen mit ihren Beziehungen insgesamt haben, nicht nur partnerschaftlichen Beziehungen, sondern auch Freundschaften, liebe, verlässliche Menschen um uns herum und Familie, die uns lange gesund und erfüllt halten. Ihr findet die Studie, wenn ihr im Internet Happiness-Studie Harvard-Universität eingebt. Ich will damit sagen, partnerschaftliche Beziehungen sind nicht das Einzige, was uns glücklich macht. Solange ihr auf eurem Weg seid, eine Partnerin oder einen Partner zu finden, wenn es das ist, was ihr gerade tut und euch wünscht, denkt daran, die Liebe und das Wohlbefinden steckt auch in den anderen Beziehungen, die ihr in eurem Leben habt. Damit verabschiede ich mich von euch. Ich schicke euch ganz viel Zuversicht und viele liebe Grüße. Bis bald. Tschüss.